gerührt und geschüttelt. Ein Podcast der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Gerührt und geschüttelt. Diesmal ist jemand unser Gast, der von Berufswegen sehr viel in der Manege und auf dem Autoscooter unterwegs ist. Ich begrüße ganz herzlich Klaus Zebe. Er ist der Zirkus- und Schaustellerseelsorger der EKM. Und meine erste Frage an Sie: Was ist denn Ihr Lieblingsfahrgeschäft, wenn Sie auf Jahrmärkten unterwegs sind?
Also hallo erstmal auch von mir. Mein Lieblingsfahrgeschäft ist tatsächlich der Autoscooter. Ich glaube, also ich habe schon ein bisschen so angefangen zu recherchieren, was es so für unterschiedliche Geschäfte gibt. Es gibt ja Fahrgeschäfte und Laufgeschäfte und unter den Fahrgeschäften dann auch wieder Unterschiede, ne? Also das Karussell, wo man gefahren wird, und der Autoscooter, wo man selber mit Hand anlegen kann. Ich glaube, daran liegt es auch so ein bisschen, ne? Dass ich das Gefühl habe, ich kann da mitwirken und noch sowas im begrenzten Maße kontrollieren. Ja.
Das heißt, Sie haben die Dinge ganz gern doch noch im Griff und unter Kontrolle und geben sich nicht so gern Ihrem Schicksal hin.
Ich glaube, dass das damit hängt so ein bisschen zusammen, genau. Also wenn ich in so einem Fahrgeschäft bin, wo ich dann angegurtet werde und dann quasi den physikalischen Kräften und den Ideen derer, die das Geschäft betreiben, ausgeliefert bin, das gefällt mir schon deutlich weniger, glaube ich, ja.
Ich habe bei Instagram einen Post von Ihnen gelesen, da haben Sie, das war glaube ich bei einer Einweihung hier in Erfurt auf dem Altstadtfrühling, da haben Sie geschrieben, als Sie ein Fahrgeschäft einweihen sollten, ein sehr kurviges offenbar, da wird einem im ausgeschalteten Zustand beim Ansehen schon flau. Sie haben es eben schon angesprochen, das heißt, Sie müssen nicht unbedingt schnelle Fahrgeschäfte, schnelle Karussells mögen in Ihrer Aufgabe, in Ihrem Job, bei dem man schwindelfrei sein muss. Sie haben also die Wahl.
Ja, ich habe die Wahl natürlich, wenn so eine Einweihung ist, dann ist oft schon auch die, ja, ich will jetzt nicht Erwartung sagen, aber man wird eingeladen, sage ich mal, ne? Auch bei der Jungfernfahrt in Anführungsstrichen mit dabei zu sein und drinnen zu sitzen. Und manchmal lasse ich mich dann auch dazu breitschlagen und in einigen Fällen davon ist mir dann tatsächlich ein paar Stunden danach noch flau. Man merkt es im Magen noch ein paar Stunden und dann bereut man es und denkt so, ja, warum hat man nicht doch dankend abgelehnt? Und gleichzeitig möchte man natürlich auch den Leuten eine Freude machen, weil das für die natürlich auch ein Gaudi ist, wenn dann der Fahrer mit da drin sitzt, vielleicht noch im Talar und gemeinsam mit den anderen Kollegen oder wer auch immer so da als Premierengäste angereist ist, die ersten Runden dreht.
Sie sind jetzt ungefähr seit 2 Jahren Zirkus- und Schaustellerseelsorger in der EKM.
Ziemlich genau, ja.
Mhm. Wenn die Menschen, die jetzt vielleicht mit Kirche nicht so vertraut sind, das hören, denken die wahrscheinlich erstmal, das ist ja mal ein cooler Job. Da esse ich immer Zuckerwatte und bin immer im Autoscooter unterwegs oder auf anderen Fahrgeschäften im Riesenrad. Und ja, toller Job, super Gaudi. Ich nehme mal an, ganz so ist es wahrscheinlich nicht. Was macht ein Schausteller und Zirkusseelsorger überhaupt? Was ist Ihre Aufgabe?
Ich fange mal noch mal kurz einen Schritt vorher an. Es ist tatsächlich lustig, manchmal stelle ich mich vor als Schaustellerfahrer. Dann kriege ich zurück die Frage, für wen fahren Sie denn? Also Schaustellerfahrer, können sich die Leute noch eher vorstellen? Dann sage ich, nee, Pfarrer. Und dann kommt man also ins Gespräch. Das ist natürlich nicht nur Gaudi. Einerseits musste ich mich jetzt in den 2 Jahren und muss ich mich immer noch auch vielen vorstellen, weil ich ja immer wieder auf den Plätzen auch mit Schaustellern von außerhalb zu tun habe, mit Menschen, die mich noch nicht kennen. Da ist man so ein bisschen als Vertreter auch unterwegs. Das ist vielleicht anders als bei einer Kirchgemeinde, wo jeder ja sozusagen weiß, was ihn erwartet. Ich laufe über den Platz und muss mich erstmal vorstellen und sagen, was ich tue. Dann ist es aber wieder relativ bodenständig, was ich so zu tun habe, ne? Also im Grunde, mein Vorgänger hat das gesagt, er war noch nie in seiner Laufbahn, der ist in Ruhestand gegangen, der Conny Herold, er war noch nie in seiner Laufbahn so viel Pfarrer wie als Schausteller und Zirkuspfarrer. Und so ist es im Grunde auch. Also mein Berufsalltag besteht wirklich aus diesen ganz klassischen Grundaufgaben hauptsächlich. Also Seelsorgegespräche, Besuche der Leute, die Kasualien, also Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen und Gottesdienste und eben dann punktuell natürlich auch Konfirmandenunterricht, Taufunterricht solche Dinge und das Besondere eben die Geschäftseinweihung.
Sie sagen, dass Sie sind viel unterwegs, das sind normale Pfarrer, so nenne ich es jetzt mal, auch, aber eben zwischen fest installierten Gemeinden, das ist bei Ihnen nicht so. Wie halten Sie denn überhaupt regelmäßigen Kontakt zu den Menschen, Sie haben gesagt, für die Sie ja unter anderem Seelsorge machen? Seelsorge heißt ja, ich bin nah bei den Menschen, ich muss zu den Menschen hingehen. Das kann man sich von außen betrachtet gar nicht so einfach vorstellen, wenn es um Menschen geht, die ja selber von Berufswegen einfach sehr viel unterwegs sind, mit ihren Fahrgeschäften auf Jahrmärkten oder beim Zirkus ist es ja ähnlich.
Ja, meine Gemeinde ist das ja gewohnt. Die sind ja sozusagen auch immer wieder in neuen Konstellationen das Jahr über unterwegs auf den Plätzen und treffen den einen Freund, die andere Familie eben auch ein-, zweimal im Jahr, wenn sie gemeinsam zufällig auf dem Platz stehen. Und die restliche Zeit muss man über die Distanz hinweg die Beziehungen pflegen und sich auf dem Laufenden halten. Und so funktioniert es bei mir auch. Also ich telefoniere viel, ich gehe natürlich gezielt auf die Plätze, versuche da die Menschen auch zu treffen im richtigen Moment. Manchmal fahre ich auch ein, zwei Tage eher hin auf die Plätze, um abends auch mal eine Runde zu drehen oder nochmal zum Kaffee am Vortag vorbeizukommen. Und dann natürlich über soziale Medien. Also auch die Schausteller sind ja sehr vernetzt, was sowas angeht, müssen sich auch über WhatsApp, Instagram, Facebook in Gruppen organisieren und Dinge mitteilen. Das kommt mir auch zugute, weil dann auch Dinge von mir, wenn sie Aufmerksamkeit erregen, weitergetragen werden oder geteilt werden. Und so versuche ich das natürlich auch, dass ich immer mal von den Dingen berichte über Social Media, die ich gerade tue, um mal wieder mein Gesicht in die Erinnerung zu bringen, dass wenn man sich dann eben die ein, zwei Mal im Jahr sieht, die Anknüpfung an die frühere Beziehung wieder leichter fällt.
Also kann man sich das auch so vorstellen, dass Sie auch mal eine WhatsApp zum Beispiel bekommen von einem, der ein Fahrgeschäft hat und der sagt, lieber Herr Zebe, ich bin ja jetzt gerade hier in Magdeburg, sage ich mal, auf dem Jahrmarkt, mir geht es gerade nicht so gut oder wir haben ein Problem, wo wir einen Pfarrer gut gebrauchen können, können Sie mal vorbeikommen? Ist das so eine realistische Vorstellung?
Ja, sowas oder sowas ist eigentlich dann oft auch per Anruf oder so, das. Und ich kriege deine WhatsApp, ob ich mal zurückrufen kann, wenn im Moment Zeit ist. Also solche Gespräche finden auch am Telefon statt. Und anders als ich das vorher hatte, gehen die dann oft auch sehr tief und intensiv. Und dann entscheide ich, ob es Sinn macht, vielleicht, dass ich mich auch mal ins Auto setze, zwei, drei Tage später und dahin fahre, wo die Leute gerade sind. Das ist eben nicht so, wie wenn man Dorffahrer ist oder so, wo ich dann sage, okay, in einer halben Stunde bin ich da, sondern das muss dann geplant werden. Und es gibt auch Ausnahmefälle, wo ich schon gesagt habe, so jetzt lasse ich stehen und liegen, was ich gerade tue und setze mich ins Auto und fahre dahin.
Was sind das für Ausnahmefälle?
Also Todesfälle, die sozusagen eine bestimmte Brisanz haben, sage ich mal, wo überraschend jemand gestorben ist oder durch einen Unfall. Das sind so Fälle. Wir werden sicherlich noch darüber reden, auch natürlich Unfälle oder Zwischenfälle, die auf Jahrmärkten eben auch passieren können, wie jetzt im letzten Dezember Magdeburg. Solche Sachen, da muss ich dann sozusagen los. Da bin ich dann im Notfalleinsatz oder wie man das auch mal nennt.
Mhm. So. Auf Magdeburg würde ich in der Tat gerne ein bisschen später noch zu sprechen kommen. Wenn irgendwo ein Jahrmarkt eröffnet und das ist in Ihrem Bereich, für den Sie zuständig sind, und Sie kommen dorthin und da sind jetzt Menschen von Fahrgeschäften, die Sie noch nicht kennen, die von Ihnen vielleicht auch noch gar nicht gehört haben, nichts wissen. Ist da erstmal so ein Erstaunen oder wie ist Ihre Erfahrung? Wie sind da erste Reaktionen oder sind die meistens schon informiert, dass es Sie gibt und dass man sich an Sie wenden kann?
Alles. Alles ja. Also es gibt welche, da ist ein großes Erstaunen. Gab auch, ich weiß noch, im ersten Jahr bin ich in Eisenach, das war einer der ersten Plätze beim Sommergewinn über den Platz gelaufen. Da habe ich wirklich, musste ich jemanden überzeugen davon, dass ich das tatsächlich bin. Der dachte, ich will ihn veräppeln. Der hat mir das sozusagen optisch und überhaupt von meiner Art erstmal nicht zugetraut.
Optisch nicht, weil sie nicht im Talar da.
Er hat sich irgendwie einen Pfarrer anders vorgestellt, so, ne? Dann gibt's welche, die interessiert das, die haben das auch wahrgenommen, dass es da jemand Neues gibt und die freuen sich dann im besten Fall, wenn ich zu ihnen komme. Es gibt Menschen, die, wie überall auch, die das gar nicht interessiert und die das mir auch offen kommunizieren, dass sozusagen sie mit Kirche nichts am Hut haben. Das ist so ein ganz kleiner Prozentsatz. Und dann gibt es viele, die freuen sich einfach darüber, dass es jemanden gibt, der das macht und dass es quasi jemand Neues gibt, also dass es da auch weitergeht, weil ihnen das wichtig ist, dass sie einen Pfarrer, eine Pfarrerin haben, die sich in ihre Lebenswelt hineindenkt und auch darauf einlässt, zu ihnen zu kommen. Und es ist ja so, dass zwischen 70% und 80% der Artisten und Schausteller noch Kirchenmitglieder sind, also anders als in der restlichen Bevölkerung in Mitteldeutschland. Und die sind das nicht als, man spricht so ein bisschen abwertend manchmal so von so Karteileichen oder so, ne, die noch in der Kirche sind, aber gar nichts mehr mit Kirche am Hut haben. Die sind sozusagen mit Absicht in der Kirche und wollen auch noch was von der Kirche und wissen, dass es jemanden gibt, der sich für sie interessiert und sie auch begleitet in dem Moment, wo sie jemanden brauchen.
Sie haben gerade gesagt, dass da jemand ist, der sich in die Welt dieser Menschen, diese besondere Welt, einlässt. Sie sind jetzt, haben wir gerade schon gesagt, fast genau 2 Jahre dabei und unterwegs als Zirkus- und Schausteller-Seelsorger. Warum haben Sie damals Ja gesagt? Ja, das würde mich interessieren, das mache ich. Was war Ihre Motivation, diesen Job, so nenne ich es jetzt mal, anzutreten?
Also ich habe tatsächlich damals, war ich gerade auf einer Reise und wir waren so in Portugal oder Südspanien mit einer Wohnkabine unterwegs und da hat mich das erreicht, dass diese Stelle jetzt ausgeschrieben ist. Und ich habe so einen Moment überlegt und habe gedacht, ja, eigentlich habe ich jetzt Auszeit und will vom Beruflichen ja mal einen Moment mit Absicht nichts wissen und hatte dann 1-2 schlaflose Nächte und habe dann gesagt, nee, da würde ich mich ärgern. Die Stelle gibt es nur einmal, das finde ich spannend. Ich probiere es einfach. Also ich bewerbe mich darum, in so eine nochmal andere Welt als die, die ich bisher kennengelernt habe, hineinzuschauen. Und gleichzeitig gab es natürlich biografisch so ein paar Anknüpfungspunkte. Also ich bin als Jugendlicher mal mit so einem, gab es vom CVJM so ein Freizeitheft immer für die Sommerferien und da bin ich tatsächlich bei einer Zirkusfreizeit mitgefahren. Und da sind wir auch mit so einem Projekt- und Wanderzirkus quasi über die Dörfer gereist, mit so einem alten Düdo-Mercedes-Bus, kunterbunt angemalt mit so indischen Tüchern und hat alles nach Räucherstäbchen gerochen. Also so eine richtige Hippie-Karre quasi, wie sie im Buche steht. Das hat mich fasziniert. Danach habe ich Jonglieren gelernt, Diabolo gelernt und bin dann auch immer ein bisschen dabei geblieben, so ehrenamtlich Kinderzirkusprojekte begleitet und so weiter. Und habe auch als Nebenjob auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt gejobbt, seitdem ich so 16, 17 war und dann irgendwann während des Studiums auch so eine Bude hauptverantwortlich übernommen, also mir selber im Freundeskreis da Mitarbeiter gesucht und für jemanden das sozusagen geleitet. Also ich würde sagen, aus beiden Welten habe ich schon so ein bisschen, wie sagt man, Stallgeruch geatmet. Und das hat mich so fasziniert, da nochmal genauer reinzugucken, nicht im Ferienmodus, sondern mal wirklich in die Welt hinein und das zu verbinden mit meiner pfarramtlichen Tätigkeit, das fand ich spannend. Also und schlicht und ergreifend auch die Vorstellung, mal auf dem Autoscooter oder vor einem Riesenrad Gottesdienst zu feiern, hatte ich Lust drauf.
Und wie war dann die erste Erfahrung, der erste Gottesdienst auf dem Autoscooter? Das ist ja, glaube ich, hier auch beim Erfurter Altstadtfrühling oder auch bei anderen Jahrmärkten. So geht's ja immer los. Ich stelle mir das schon sehr anders vor, als jetzt in der Kirche zu stehen und einen Gottesdienst zu leiten. Wie war das?
Es ist anders als in der Kirche. Also zum einen hat man nicht 50 bis 100 Zentimeter dicke Mauern und eine schwere Eichentür, die einen dann irgendwann trennt und dann ist Stille und alle schauen im besten Fall konzentriert nach vorn, sondern man hat eben, es ist nach allen Seiten offen und es ist laut und vielleicht muss jemand nebenan noch sein Karussell zusammenhämmern. Also das hat sein Für und Wider. Man ist halt ganz und gar in der Öffentlichkeit und ein bisschen ungeschützter als so und gleichzeitig ist das ja auch schön, wirklich in der Welt zu sein, unter den Menschen und sich sozusagen dort ja manchmal seine Aufmerksamkeit auch verdienen zu müssen, sage ich mal. Das gelingt nicht immer. Manchmal ist der Trubel drumherum zu groß und man muss sicherlich auch hier und da anders agieren, als man es vielleicht in der Kirche kann.
Das heißt konkret, nennen Sie mal ein Beispiel.
Ja, musikalisch einmal, aber auch liturgisch. Ich glaube, ich war eh nie so der Typ für stundenlange Bibellesungen und so, aber und Fürbitten mit 28 Strophen und Taizé-Gesang dazwischen. Sowas funktioniert auf dem Rummel nicht. Ne? Also es muss knapp und knackig sein. Und sprachlich muss man sich seine Aufmerksamkeit einfach verdienen, so, sowohl in der Predigt als auch in allen anderen Texten. Und ja, manches muss man ein bisschen knapper halten, sage ich mal.
Das heißt, überlegt man sich vorher noch mehr als für den Gottesdienst in der Kirche, wie spreche ich die Leute jetzt an, welche Sprache wähle ich, wie mache ich meine Texte, welche Lieder passen?
Also ich glaube, das ist eine Typfrage auch ein bisschen, ne? Ich glaube, dass es mir leichter fällt als anderen vielleicht. Und ich stelle mir natürlich die Situation vor, in die ich hineinspreche und versuche dann bewusst Dinge natürlich so vorzubereiten, dass sie passen. Ich würde aber nicht sagen, dass das anders ist als in der Gemeinde. In der Gemeinde mache ich das auch. Das Ergebnis ist vielleicht ein anderes. Aber ich stelle mir ja auch die Situation in der Gemeinde vor, egal ob ich jetzt eine Kasualie oder einen Sonntagsgottesdienst habe oder eine Urlaubsvertretung in einer Gemeinde mache, wo ich noch nie war. Ich denke mich ja hinein in ein Szenario und im besten Fall liege ich nicht ganz falsch so und dann passt es.
Aber während des Gottesdienstes steigen Sie dann nicht in ein Autoscooter-Auto und fahren mal eine Runde oder passiert das durchaus auch mal?
Also tatsächlich war das schon mal eine Idee, gemacht habe ich es bis jetzt noch nicht, aber ich glaube eher, weil ich auch erstmal so ein bisschen das Gespür kriegen wollte. Nach dem Gottesdienst sind wir schon oft gleich in Autoscooter gestiegen. Es gibt so ein paar Projekte, aber das kann ich ja dann noch machen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Auf die hätte ich noch mal Lust. Also so in der Geisterbahn irgendwie was Besonderes, was vielleicht auch mit dem Gottesdienst zu tun hat. Im Riesenrad vielleicht mal so eine, ich nenne es jetzt mal Plattenbibelgespräch oder eine Diskussion, ne, wo man die Leute so ein bisschen Blind-Date-mäßig in die Gondeln setzt. Und sowas könnte auch im Autoscooter natürlich funktionieren, wobei da muss man sich ja immer auch noch aufs Fahren konzentrieren. Insofern ist da vielleicht ein Geschäft, wo man gefahren wird und einem nicht gleich schlecht ist, das Bessere, um damit so ein bisschen methodisch im Gottesdienst nochmal zu experimentieren.
Aber kann gerade so ein Jahrmarktgeschehen auch eine Chance sein für Kirche, an anderen Orten, auf anderen Wegen Menschen, vielleicht auch mal andere Menschen zu erreichen, als man das im sonntäglichen Gottesdienst tut, wo ja oft wirklich auch nicht mehr so wahnsinnig viele Menschen sitzen in den Bankreihen?
Das klingt so wie so Zukunftsmusik. Wir tun das. Also wir erreichen dort Menschen ganz anders, als es in Ortsgemeinden passiert. Und es ist so, dass es oftmals sogar vor Ort, also ich versuche ja auch immer zu kooperieren mit Ortsgemeinden, das klappt auch sehr häufig, fast immer, dass auch viele von den Ortsgemeinden dann ganz gezielt, nicht das erste, sondern auch schon das zweite, dritte, fünfte Mal zu diesen Gottesdiensten auf dem Jahrmarkt kommen und sich darüber freuen. Und es gibt auch Kritiker, die sagen, was macht ihr da, wir haben so schöne Kirchen und warum müssen wir hier auf dem Jahrmarkt gehen, um Gottesdienst zu feiern? Die sollen doch bitte mit in die Kirche kommen. Ich finde das schön, wenn wir rausgehen in die Welt und es gibt ja auch Gottesdienste im Grünen und alles Mögliche. Ja, unsere Kirchen sind schön und haben auch ihre Berechtigung und gerade in der EKM haben wir viele davon. Und trotzdem denke ich, es ist gut, wenn wir auch zu den Menschen gehen und in ihre Lebenswelt und probieren, sie dort zu erreichen, ohne aufdringlich zu sein. Und das funktioniert, glaube ich, bei der Zirkus- und Schaustellerseelsorge sehr, sehr gut. Und ich stelle fest, dass meine Gemeinde auf der Reise ganz bewusst auch dann für bestimmte Anlässe Kirchen wählt und aufsucht. Also bei Taufen, bei Hochzeiten, bei manchen Beerdigungen. Da sind sie dankbar, wenn sie zu Gast sein dürfen in den Kirchen unserer Ortsgemeinden. Und manchmal sind sie aber auch gerne da, wo sie leben und arbeiten, also auf einem Fahrgeschäft wird dann getauft oder in einem Zirkuszelt beerdigt.
Okay, das gibt's also beides, das wollte ich gerade fragen. Das heißt, Sie hatten auch schon Taufe auf dem Riesenrad oder im Autoscooter, das hat auch schon stattgefunden.
Sozusagen, genau, ja. Also manche wollen das gezielt auf dem Festplatz auch auf ihren Geschäften haben oder vor ihren Geschäften. Manche sagen auch, okay, das ist so ein feierlicher Anlass, da wollen wir die feierliche Atmosphäre einer Kirche. Und dann ist immer so ein bisschen, müssen wir ja fragen, wir sind dann Gäste, ob wir in die Kirche dürfen. Und Ich hatte bis jetzt immer Glück.
Okay, also da war die Offenheit da. Vom Raum, den Sie bespielen sozusagen, das ist die komplette EKM oder geht es auch darüber noch hinaus, über die landeskirchlichen Grenzen?
Ja, das ist so ein bisschen schwierig, weil die EKM ist ja nun ein historisch gewachsenes Konstrukt, nennen wir es mal so, was entstehungsgeschichtlich nachvollziehbar ist, warum es jetzt so ist, wie es ist. Politisch gibt es andere Grenzen und familiär wieder andere Überschneidungen. Und das führt dazu, dass ich grundsätzlich natürlich in diesem Gebiet zuständig bin, aber sowohl von außerhalb Menschen natürlich hierher kommen, weil sie hier einen Platz haben oder hier mit den Zirkusstationen machen. Und andersrum gibt es das natürlich auch, dass Schaustellerfamilien aus unserer Landeskirche dann auf dem Gebiet, was eigentlich zu einer anderen Landeskirche gehören würde, Plätze bespielen und deswegen es sich anbietet. Also bei einer Geschäftseinweihung kann ich schlecht gucken, wann sind die das erste Mal bei uns und feiern Premiere in der EKM, sondern die Schausteller wollen ja gerne, dass beim ersten Platz, wo das Geschäft eröffnet wird, dieser Gottesdienst gefeiert wird. Und dann fahre ich natürlich eigentlich auch gerne in das Gebiet einer anderen Landeskirche, weil ich ja die Schausteller kenne und sie da auch begleiten möchte bei so einem wichtigen Ereignis. Und dann bin ich eben auch in Potsdam oder in Zittau oder irgendwo anders. Und manchmal sind die Grenzen natürlich auch nicht so ganz nachvollziehbar. Ne? Ob man jetzt in Eilenburg, in der EKM oder in Leipzig eine Bestattung feiert, das, ja, da muss ich ja durch Leipzig, um nach Eilenburg zu kommen. Aber in Leipzig dürfte ich sie theoretisch nicht ohne Genehmigung abhalten. Also das kann man schwer dann, glaube ich, den Leuten verdeutlichen.
Aber Sie machen das dann sozusagen und es ist auch in Ordnung.
Ich versuche es zu thematisieren, weil es natürlich, ich muss es ja auch für mich thematisieren. Aber ich mache es in der Regel trotzdem. Natürlich gibt es auch Leute, die jetzt, die hören dann einen Radiobeitrag und denken, ich bin für ganz Deutschland zuständig. Oder am Anfang, wo meine Stelle begann, wurde das durch alle Medien geschickt. Und dann habe ich Anrufe aus Nordrhein-Westfalen bekommen, ob ich mal das Geschäft einweihen könne. Ich wäre ja der neue Schaustellerfahrer. Und da habe ich dann gesagt, bin ich aber nicht bei euch. Bei euch gibt es jemanden und dann vermittle ich halt den Kontakt. Ne, also.
Kommen wir mal zu dem Thema, was wir vorhin schon kurz angeschnitten haben. Ein sehr einschneidendes Ereignis im vergangenen Dezember in Magdeburg. Auf dem dortigen Weihnachtsmarkt gab es einen Anschlag mit einem Auto. Ein Mann ist mit einem Auto auf den Weihnachtsmarkt gerast und hat sehr, sehr viele Menschen verletzt und leider auch 6 getötet dabei. Ein traumatisches Ereignis für die Menschen in Magdeburg, wahrscheinlich für die Menschen in ganz Deutschland, die das verfolgt haben. Wie ist Ihre erste Erinnerung? Wann sind Sie als Schausteller, Seelsorger auf den Markt gekommen und wie war Ihr Eindruck?
Na, ich war in dem Moment in Erfurt gerade und hier war ja auch Weihnachtsmarkt. Als ich davon gehört habe, bin ich zuerst auf den Domplatz gegangen, zu den Schaustellern hier, die ja aber wieder, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ganz eng verbunden sind untereinander. Das heißt also, enge Verwandte, Bekannte, Freunde, Familie auch in Magdeburg hatten und natürlich direkt wurden da Videos ausgetauscht und die haben schon miteinander telefoniert und gesprochen, was da passiert ist, wie es denen gegangen ist. Da hatte ich relativ schnell ganz aktuelle Informationen, die in den Medien erst viel, viel später präsent waren. Der Erfurter Weihnachtsmarkt wurde ja dann auch geschlossen. Das war dann gerade in Erfurt auch ein Thema erstmal, weil natürlich da ganz unterschiedliche Emotionen aufgekommen sind, auch bei den Schaustellern hier im Ort. Zwischen Verständnis und Unverständnis und Wut und Erschütterung war da ja ganz viel dabei und eben auch persönlicher Betroffenheit, weil in Magdeburg selbst natürlich viele Schaustellerinnen und Schausteller, also es wurde ja niemand von denen verletzt, aber sie waren im Grunde so dicht dabei, dass sie das alles natürlich mitbekommen haben und die tatsächlichen Ersthelfer waren in dieser Situation. Also über die Tresen haben sich teilweise Leute in Sicherheit gebracht. Sie haben dann erstmal versucht, irgendwie ein heißes Getränk, eine Decke, ein Kuscheltier unter den Kopf zu legen, teilweise mit irgendwas dann Blut aufgewischt, was dann eben greifbar war, bevor überhaupt Polizei und Rettungskräfte da sein konnten, waren die ja erstmal die ersten Minuten, die sich wahrscheinlich wie Stunden angefühlt haben, völlig auf sich gestellt. Das hat tief geprägt in den Erzählungen, in den Erlebnissen selbst und wird auch die Leute noch eine ganze Weile beschäftigen. Und hat dann auch bei vielen anderen erstmal zu so, ja, Kopfkino geführt, wie wäre das, wenn das bei uns auch passiert. Also mir hat ein Schausteller davon erzählt, dass er sein Auto dann hinter seiner Bude geparkt hat, weil er das Gefühl hatte, da sieht er nichts, er weiß nicht, was da passiert hinter ihm, hinter seinem Rücken, und brauchte irgendwie so einen Sicherheitspuffer. Und das hat ihn sozusagen beruhigt und ihm ermöglicht, am nächsten und übernächsten Tag wieder auf dem Markt zu stehen in seinem Geschäft. Ja, und am nächsten Tag war ich ja dann selbst in Magdeburg. Und das war also dann schon so ein bisschen wie eine unwirkliche Welt, ne? Also auch die Rettungskräfte, in die übermüdeten und erschöpften Gesichter dann zu gucken von den Leuten, die dann die ganze Nacht auf dem Bein waren. Der Platz selbst war ja abgesperrt, da konnte man ja im Grunde gar nicht drauf. Mit den Schaustellern habe ich geredet. Das war schon sehr bewegend. Ja, eine Sache, die sicherlich alle noch eine Weile beschäftigen wird. Also die Menschen, die einen Verlust erlitten haben, ganz besonders. Und die das mit ansehen mussten und so ein bisschen ihre Berufswelt auch angegriffen wurde damit natürlich in ganz besonderer Weise.
Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ja nicht mehr geöffnet worden, der ist ja geschlossen geblieben. Haben Sie aber auch dort mitbekommen, dass das für manche Schausteller eine schwierige Entscheidung war? Weil man muss ja wissen, der wäre, glaube ich, noch relativ lange geöffnet gewesen von der Planung her. Das sind natürlich Einbußen, die Schausteller dort hatten, mit denen die ja mit Sicherheit gerechnet haben. Weihnachtsmarkt ist wahrscheinlich eins der einträglichsten Geschäfte im Jahr. Haben Sie dazu auch Gespräche geführt?
Ja, wir haben darüber Gespräche geführt. In dem Moment, wo ich da war, war das natürlich noch nicht klar, was passiert jetzt. Und gleichzeitig stand das schon im Raum, dass es wahrscheinlich aus Pietätsgründen und überhaupt nicht der richtige Ort ist, um einfach dann wieder so ein Ort der Freude und Freiheit und also das passt ja nicht so ganz zusammen dann. Ja. Ne? Und auch an anderen Orten hat man sich ja Gedanken drüber gemacht, wann und wie kann man wieder öffnen. Einmal natürlich aus den Sicherheitsbedenken heraus, aber auch aus Pietätsgründen, sage ich mal. Und manche haben dann auch einen Tag noch auf die Musik verzichtet. Dann in Erfurt, weiß ich, haben wir eine Andacht auf dem Domplatz gefeiert am darauffolgenden Vormittag. Und es gab nochmal dann genau 24 Stunden später auch so eine Gedenkminute in Erfurt. Und ich glaube auch auf allen Plätzen in Deutschland, also viele haben sich daran beteiligt. Dass das für manche Schausteller dann eine schwierige Entscheidung war, das ist so. Was, denke ich, wichtig ist, ist, dass ja die Schausteller Personal eingekauft hatten, Ware eingekauft hatten, ihre Standmieten bezahlt haben. Also die Ausgaben, die dann eben trotzdem standen bei ausbleibenden Einnahmen. Und man muss eben dazu sagen, dass das Weihnachtsgeschäft nicht nur einträglich ist, sondern im Grunde existenzsichernd für viele Schaustellerfamilien. Das heißt, wenn das Weihnachtsgeschäft gut läuft, dann kann man das Jahr überstehen mit allen Höhen und Tiefen. Die verdienen in diesen 4, 5, 6 Wochen das Geld fürs Jahr. Und das muss man sich einfach klar machen, dass viele, auch kleinere Stadtfeste und Rummelplätze nicht auskömmlich sind. Und nicht jeder schafft es, einmal im Jahr beim Erfurter Oktoberfest oder Altstadtfrühling zum Beispiel einen ganz lukrativen Platz zu bekommen. Und auch da ist im Hochsommer der Langosch vielleicht nicht so gut angenommen wie der Glühwein, den die gleiche Familie im Winter verkauft. Ne? Und ich halte die Entscheidung trotzdem für eine richtige in Magdeburg. Da kann man nicht Business as usual einfach weitermachen.
Wenn man als Schausteller, Seelsorger jetzt so eine Erfahrung gemacht hat, wie in Magdeburg, eine sehr einschneidende Erfahrung. Aber der Alltag, das Leben geht ja bekanntlich weiter, so hart das auch oft ist. Wie war das für Sie als Seelsorger dann auch als Pfarrer, dort wieder wegzufahren? Und der nächste Jahrmarkt kommt ja, das ist Ihr Beruf, das ist Ihre Arbeit, es geht dann weiter. Ist Ihnen das erstmal schwer gefallen? Fällt das erstmal schwer, dann erstmal wieder in dieses Leben reinzugehen, was ja erstmal, so soll es ja auch sein, Jahrmarkt, was Fröhliches ist, was Lebensbejahendes, wo die Leute eingeladen sind, ihr Wochenende zu verbringen und einfach ja, zu entspannen und eine gute Zeit zu haben?
Also ich habe schon erstmal einen Moment gebraucht und insofern war es gut, dass das auch das Jahresende war, an dem ja eh vieles so ein bisschen zur Ruhe kommt. Und dann mit dem Jahreswechsel konnte ich das dann auch so ein bisschen einordnen, sortieren und wieder gut starten. Nichtsdestotrotz begleitet uns das ja in diesem Jahr, also mit den Schaustellern, mit den Artisten, Und da ist eigentlich eher die Schwierigkeit, so ein Trotzdem zu entwickeln, so ein fröhlich-trotziges vielleicht zu sagen, das ist unsere Lebensart, das gehört dazu, dass wir diese Volksfeste feiern und sich das aus Angst nicht verderben zu lassen, dass man auch da wieder zu einer gesunden Freiheit und Freude findet.
Vielleicht hilft sowas auch, dass man sich wieder erinnert an besonders schöne Ereignisse, die sie schon hatten in ihrer jetzt gut zweijährigen Erfahrung als Schausteller-Seelsorger. Gibt es da was, was Ihnen in den Kopf kommt, wo Sie sagen, das war völlig neu für mich und ganz besonders und war besonders schön, vielleicht eine besondere Taufe oder eine besondere Hochzeit oder ein Ereignis, wo Sie sagen, das war Wahnsinn, das ist mir besonders im Kopf geblieben?
Also natürlich gibt es eine ganze Menge solcher Begegnungen und Ereignisse. Das ist jetzt aber irgendwie ein anderer Kontext für mich als sozusagen diese Magdeburg-Geschichte. Ich denke, dass so um dieses Kapitel Magdeburg und Anschläge, das ist, finde ich, für mich nochmal eine allgemeinere Ebene, die da muss ich mir, glaube ich, keine Dinge zurechtlegen oder in den Kopf projizieren, um die Freude wieder zu entdecken, sondern ich weiß, wenn ich mir das vorstelle und wenn ich über die Plätze gehe, wie viele Menschen dort einfach schöne Stunden erleben und das Jubeln auf den Karussells und Trampolins und auf den Kinderkarussells, wie da die Augen leuchten. Und wenn Vater und Sohn zusammen auf dem Autoscooter fahren und das zu machen ist richtig und das den Menschen sozusagen anzubieten. Ja, weil ich glaube, dass das so ein Stück Urlaub in der eigenen Stadt und Freiheit und Lebensfreude ist, die zu unserer Kultur gehört und wo wir im Grunde milieuübergreifend werden da Menschen erreicht, ganz anders als mit klassischen Konzerten und Opernhaus und auf so einem Rummel trifft man alle, den Akademiker und den Bauarbeiter und den Musiker und den Gastwirt, so, ne? Also wenn der Rummel in der Stadt ist, dann muss man eigentlich einmal hin. Wenn er klein ist, dann fährt man trotzdem das eine Karussell, was halt da ist, ne? Oder den Autoscooter. Und trotzdem gibt es bei mir diese Ereignisse, wo ich sage, da kann ich Kraft draus schöpfen und da habe ich Lust drauf, persönlich, ja, jetzt geht's wieder los. Auf jeden Fall. Und das sind manchmal ganz einfache Gespräche, die ich an einem Jahrmarktstand hatte. Ich habe auch mal einen Tag mit Süßwaren verkauft in Eisleben auf der Eisleber Wiese. Da ist jemand ausgefallen und ich habe gesagt, na, ich kann auch ein paar Stunden mithelfen. Und habe dann ganz tolle Gespräche mit dem Betreiber der Hütte da, während ich sozusagen gebrannte Mandeln und Pulsnitzer Ecken verkauft habe, geführt. Ganz intensiv, wie sonst vorher noch nie. Das war total schön, das macht mir Freude. Und auch ganz würdevolle, traurige Anlässe. Also ich denke da an eine Zirkusbeerdigung, wo wir in einem Zirkuszelt Beerdigung gefeiert haben. Und da gibt es die Tradition des letzten Applauses.
Aha.
Und da erheben sich sozusagen die Menschen ganz am Ende des Trauergottesdienstes, bevor wir den Sarg dann zum Grab bringen. Und während der Sarg aus dem Zirkuszelt getragen wurde, haben dann sozusagen alle nochmal applaudiert dem verstorbenen Artisten. Und also das sind so Gänsehautmomente, wo ich sage, bei aller Schwere, die so eine Trauerfeier natürlich in sich birgt und aller Trauer, die in so einem Verlust steckt, ist das doch eine ganz würdevolle und wichtige Aufgabe und eine tolle, ja, Tradition zum Beispiel, die ich da erleben und begleiten darf.
Also auf der einen Seite diese Trauer und auf der anderen Seite doch wieder das Lebensbejahende und das positive Zurückblicken auf ein wahrscheinlich erfülltes Leben im Zirkus und in dieser Arbeit.
Genau. Eine große Dankbarkeit und auch eine Wertschätzung dem Leben gegenüber und dieser Freiheit, den die Menschen genossen haben in ihrem Leben.
Unser Podcast heißt ja Gerührt und Geschüttelt. Kann man sagen, dass das, was Sie gerade beschrieben haben, diese Momente, Dinge sind, die Sie besonders gerührt und geschüttelt haben? Oder fällt Ihnen da noch etwas anderes ein, was in jüngster Zeit war, was Sie besonders gerührt und geschüttelt hat?
Zum Glück habe ich da ganz viele Erlebnisse. Aber letzte Woche habe ich ein Geschäft in Potsdam eingeweiht und da ist die Schaustellerin, also von der Familie, die Mutter sozusagen, ist eine vierköpfige Familie, die haben schon mal ein Geschäft eingeweiht vor anderthalb Jahren und da hatte ich so ein Lied umgeschrieben und zudem habe ich jetzt noch zwei Strophen dazu geschrieben und das hat sie so gefreut und gerührt, also sie war so gerührt, dass sie mich dann umarmt hat und da war ich natürlich dann auch gerührt. Also diese Momente gibt es zum Glück viele in meiner jetzigen Tätigkeit wo mir die Menschen mit einer großen Dankbarkeit begegnen. Ja, und geschüttelt werde ich natürlich auf dem Jahrmarkt immer mal wieder in den Karussells, die ich dann wider Willen doch besteige. Und manchmal auch auf der Autobahn, ne, wenn man so quasi wie auf den alten Betonplattenstraßen unterwegs ist, die dann doch nach der Wende irgendwann mal gemacht wurden. Und wenn ich den Wohnwagen hinten dran habe, dann werde ich sozusagen ganz rhythmisch durchgeschüttelt und denke, oh, wann bin ich endlich da, wann ist es vorbei? Also nicht nur sprichwörtlich, sondern im wirklichen wahrsten Sinne des Wortes.
Klaus Zewe, dann danke ich Ihnen für das schöne Gespräch hier im EKM-Podcast Gerührt und Geschüttelt.
Ja, danke schön, dass ich zu Gast sein durfte.
Klaus Zewe, Zirkus- und Schausteller-Seelsorger der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.
Ja, vielleicht sehen wir uns ja mal auf einem Autoscooter oder irgendwo anders auf dem Jahrmarkt oder im Zirkuszelt.
Sehr gerne. Autoscooter fahre ich, aber schnelle Fahrgeschäfte nicht.
Gerührt und geschüttelt. Ein Podcast der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.